Stevenson schrieb Anfang der 90er Jahre einen Zukunftsroman, der zum Klassiker wurde: Snow Crash. Wir überprüfen seine Weitsicht. Kürzlich fand ich mich am Bahnhof Zoo Berlin-West wieder, stattliche 18 Jahre nach dem Abholen von 100 D-Mark Begrüßungsgeld aus der Dresdner Bankfiliale auf der Kantstraße. Ich war auf dem Weg in den Kurzurlaub und entsprechend gepäckleicht unterwegs, im Rucksack nur das Notebook, Digitalkamera, Handy und ein paar Wechselschlüpfer, was der Hightech-Nomade heute so braucht. Beim dies anlässlichen kurzen Gedankenschwenk zurück fiel mir weniger auf, dass ich vom Gegenwert des Begrüßungsgeldes heute gerade noch mit der Bahn nach Hause komme, als dass der Inhalt meines Rucksacks vor besagten 18 Jahren nicht nur nicht existierte, sondern dass er realistischerweise kaum vorstellbar war. Sicher noch etwas weniger in der 1-Megabit-Chip stolzen DDR, aber trotzdem Fotos in Filmqualität ohne eine Woche aufs Entwicklungslabor zu warten, ein Computer so groß wie ein Schreibblock, der Weg zur Telefonzelle ersetzt durch den Griff in die Hosentasche. Einige Zeit später, beim Scannen des Bücherspindes auf der Suche nach amüsantem Wiederlesezeitvertreib, fiel der Blick auf Neal Stephensons Klassiker Snow Crash, geschrieben zwischen 1989 und 91, sprich vor etwa 18 Jahren, der ideale Blick zurück durch die Glaskugel. Kurz zur Story, wie immer bei Spannungsliteratur nur kurz angerissen. Hero Protagonist ist Hacker, größter Schwertkämpfer aller Zeiten und Pizzalieferant. Nicht von der Futurama-Loser-Sorte, eher in Richtung Need for Speed, wie die Leseprobe im Anschluss zeigen wird. Er ist einer der Programmierer des Metaverse, wie Neal Stephenson den Gibsonschen Cyberspace nennt. Zugang hier nicht mit Stecker im Kopf, sondern leicht realistischer, mit Brille vorm Gesicht. Eine Droge geht in dieser doch eigentlich nur virtuellen Welt um, oder ist es ein Virus oder eine Religion? What's the difference, wie eine Protagonistin so treffend bemerkt. In einer Welt, die sich Franchise-Ketten wie Mr. Lee's Greater Hong Kong, Uncle Enzo's Cosa Nostra Pizza oder Reverend Wayne's Pearly Gates untereinander aufgeteilt haben, begibt sich Hiro zusammen mit seiner neuen Geschäftspartnerin YT, 15 Jahre, Skateboard-Kurier der extrem abgeklärten Sorte, und seiner Ex-Freundin Juanita, Hackerin und Religionswissenschaftlerin, auf die Suche nach der Herkunft dieser Droge und trifft dabei auf motorradfahrende Drogendealer mit Nuklearsprengkopf im Beiwagen, auf größenwahnsinnige Medienmogule und Religionsführer. Scharfsinnige Action, extrem coole Dialoge und eine philosophisch anregende Story bereiten wirklich Spaß. Zurück zur Frage: Hatte Neal Stephenson den Weitblick? Nehmen wir das Metaverse, eine virtuelle Welt, bestehend aus einer einen virtuellen Globus umspannenden The Street genannten Hauptmagistrale, virtuell bebaut von je nach Grundstückspreis edleren oder abgefuckteren Immobilien. Knapp daneben denkt man, das Internet ist weder rund noch linear noch inhärent beschränkt und es heißt auch nicht Metaverse. Stimmt. Noch vor ein paar Monaten hieß es World Wide Web. Und überhaupt, was ist das Internet? Noch in den 90ern war man kein Mann von Kenntnis, wenn man nicht permanent auf den Unterschied zwischen dem richtigen Internet und der browserbasierten Untermenge www hinwies. Dass die letztens hoch und wieder heruntergejubelte virtuelle Welt Second Life hässlich ist wie die Nacht, kann durchaus der Grund dafür sein, dass Neal Stephensons Vorstellungen vom Metaverse noch keine Realität sind. Ich habe kürzlich die Beta-Version der deutlich konsequenteren Fassung dieser Idee von Sony für die PlayStation 3 gesehen und wer weiß, vielleicht müssen wir uns in der Sendung vom 8. Dezember 2011 noch einmal diesem Buch und seinem Metaverse widmen. Die virtuelle Welt ist in Snow Crash aber nur ein Detail, nicht Hauptort der Handlung. Diese spielt in einer Welt, dominiert von Firmenketten oben genannter lustiger Namensgebung mit quasi staatlichen Arealen, in denen die Feds, also das, was früher einmal die Regierung war, nur noch ein Anbieter von Sicherheit, Komfort und Wohnraum sind. Dass diese Begriffe äußerst flexibel verstanden werden wollen, versteht sich. Für Sicherheit sorgen Polizeitruppen wie Metacops und General Jim's Defense System und jedes Hotel der Buy-and-Fly-Kette hat einen Gefängnistrakt angeschlossen, wer will schon einen Knast im Wohnviertel haben. Und so kann der festgenommene Delinquent mit den Sicherheitsorganen verhandeln, ob er lieber ins The Who's Go Premium Incarceration and Restraint Services We Welcome Busloads verbracht werden möchte oder bei fehlender Deckung auf der Kreditkarte ins The Clink muss. Die logische Fortsetzung der Philosophie, je teurer der Anwalt, den du dir leisten kannst, desto geringer die Strafe. Egal in welcher Branche, jedes Franchise im Roman hat seine eigene Bibel in Form des immer gleichen Ringordners mit den Anweisungen fürs Personal, deren Nichtbeachtung sofortige Entlassung verspricht. Wer dabei, zurück in der Realität, an McDonald's denkt, springt zu kurz. Ich denke an den Regalauffüller im Plus, die Supporterin im Callcenter, den IT-Administrator in der Außenstelle, den Sicherheitsbeamten am Flughafen. Und halt, auch den Reisenden dort, den PC-Benutzer im Büro, den Anrufer in der Warteschleife des Callcenter und selbst der Einkaufende bei Lidl erhält ausformulierte Anweisungen und befolgt diese unter Androhung von Sanktionen. So hat Neal Stephensons Snow Crash nach 18 Jahren eine Metaebene erhalten. Die einstige Prognose rückt näher und die leichte Unbehaglichkeit beim Lesen des Romans ob der Durchreguliertheit der glitzernden Hightech-Welt befördert einen winzig kleinen Weltenekel beim Blick auf die bunten Bilder des Hightech-Flachbildfernsehers und abschreitens weihnachtlicher Schaufenster vollgestopft mit glitzernden iPods und Phones, Dualprozessor-Notebooks, 12-Megapixel-Digitalkameras, HD-fähigen Videobeamern, den Verkaufsandroiden mit den Namensschildern dahinter und den ferngesteuerten mit der EC-Karte in der Hand davor. Willkommen im dritten Jahrtausend.
The Deliverator is a Type A driver with rabies. He's zeroing in on his home base, Cosa Nostra Pizza 3569, cranking up the left lane of CSV5 at 120 kilometers. His car is an invisible black lozenge, just a dark place that reflects the tunnel of franchise signs, the low glow. A row of orange lights burbles and churns across the front, where the grill would be if this were an air-breathing car. The orange light looks like a gasoline fire. It comes in through people's rear windows, bounces off their rear view mirrors, projects a fiery mask across their eyes, reaches into their subconscious and unearths terrible fears of being pinned, fully conscious, under a detonating gas tank. Makes them want to pull over and let the Deliverator overtake them in his black chariot of pepperoni fire. He cuts off a bimbo box, a family minivan, veers past the buy and fly that's next door and pulls into Cosa Nostra Pizza 3569. Those big fat contact patches complain, squeal a little bit, but they hold on to the patented Fairlanes Incorporated high traction pavement and guide him into the chute. No other Deliverators are waiting in the chute. That's good. That means high turnover for him, fast action. Keep moving that Tsar. As he scrunches to a stop, The electromechanical hatch on the flank of his car is already opening to reveal his empty pizza slots. The door clicking and folding back on itself like the wing of a beetle. The slots are waiting. Waiting for hot pizza. And waiting. The deliverator honks his horn. This is not a nominal outcome. Window slides open. That should never happen. You can look at the three-ring binder from Cosa Nostra Pizza University, cross-reference the citation for window, chute, dispatches, and it will give you all the procedures for that window, and it should never be opened, unless something's gone wrong. The window slides open and, you're sitting down, smoke comes out of it. The deliverator hears a discordant beetling over the metal hurricane of his sound system and realises it's a smoke alarm coming from inside the franchise. Inside, a football-shaped Abkhazian man is running to and fro, holding a three-ring binder open, using his spare tyre as a ledge to keep it from collapsing shut. He runs with the gait of a man carrying an egg on a spoon. He's shouting in the Abkhazian dialect. All the people who run Cosa Nostra pizza franchises in this part of the valley are Abkhazian immigrants. The deliverator holds the horn button down. The Abkhazian manager comes to the window. He's supposed to use the intercom to talk to drivers. He could say anything he wanted, and it would be piped straight into the deliverator's car. But no, he has to talk face to face, like the deliverator is some kind of fucking ox cart driver. He's red-faced, sweating. His eyes roll as he tries to think of the English words.
A fire, a little one, he says.
The deliverator says nothing, because he knows that all of this is going onto videotape. The tape is being pipelined, as it happens, to Cosa Nostra Pizza University, where it will be analysed in a pizza management science laboratory. It will be shown to Pizza University students, perhaps to the very students who will replace this man when he gets fired, as a textbook example of how to screw up your life.
New employee, he put his dinner in the microwave, had foil in it, boom, the manager says.
Abkhazia has been part of the Soviet fucking Union. A new immigrant from Abkhazia trying to operate a microwave was like a deep-sea tube worm doing brain surgery. Where did they get these guys? Weren't there any Americans who could bake a fucking pizza? Just give me one pie, the deliverator says. Talking about pies snaps the guy into current century. He gets a grip. He slams the window shut, strangling the relentless keening of the smoke alarm. A Nipponese robot arm shoves the pizza out and into the top slot. The hatch folds shut to protect it. As the deliverator is pulling out of the chute, building up speed, checking the address that is flashed across the windshield, deciding whether to turn right or left, it happens. His stereo cuts out again, on command of the onboard system. The cockpit lights go red. Red. A repetitive buzzer begins to sound. The LED readout on his windshield, which echoes the one on the pizza box, flashes up. 2000. They have just given the deliverator a 20-minute-old pizza. He checks the address. It's 12 miles away. The deliverator lets out an involuntary roar, puts the hammer down. His emotions tell him to go back and kill that manager, get his swords out of the trunk, dive in through the little sliding window like a ninja, track him down through the moiling chaos of the microwave franchise and confront him in a climactic thick crust apocalypse. But he thinks the same thing when someone cuts him off on the freeway, and he's never done it yet. He can handle this. This is doable. He cranks up the orange warning lights to maximum brilliance, puts his headlights on auto flash. He overrides the warning buzzer, jams the stereo over to taxi scan, which cruises all the taxi driver frequencies, listening for interesting traffic. After a few miles, Hero, the deliverator, crashes into an empty swimming pool and gets the help of a skateboard delivery courier named YT to get the pizza to the recipients in time. The LEDs on the pizza box say 2932, and the guy who ordered it, Mr. Pudgley, and his neighbours, the Pink Hearts and the Round Ass Clan, are all gathered on the front lawn of their micro plantation, prematurely celebrating, like they had just bought the winning lottery ticket. From their front door, they have a clear view all the way down to Oahu Road, and they can see that nothing is on its way that looks like a Cosa Nostra delivery car. Oh, there is a curiosity, sniffing interest, at this courier with the big square thing under her arm. Maybe a portfolio, a new ad layout for some Caucasian supremacist marketing honcho in the next plat over, but The Pudgleys and the Prinkharts and the Roundasses are all staring at her, slack-jawed. She has just enough residual energy to swing into their driveway. Her momentum carries her to the top. She stops next to Mr. Pudgley's Acura and Mrs. Pudgley's Bimbo box and steps off her plank. The spokes, noting her departure, even themselves out, plant themselves on the top of the driveway, refuse to roll backwards. A blinding light from the heavens shines down upon them. Her night visions keep her from being blinded, but the customers bend their knees and hunch their shoulders as though the light were heavy. The men hold their hairy forearms up against their brows, swivel their great tubular bodies to and fro, trying to find the source of the illumination, muttering clipped notations to each other, brief theories about its source, fully in control of the unknown phenomenon. The women coo and flutter. Because of the magical influence of the night visions, YT can still see the LEDs 2954, and that's what it says when she drops the pizza on Mr. Pudgley's wingtips. One thing she knows is that the Mafia owes her a favour.